Wir sind beim Thema Vergebung und wir haben den Start gehabt, einen eindrücklichen Start von Martina. Letzten Sonntag uns gezeigt hat, dass wir unsere Beziehungen unterscheiden lernen und richtig deuten lernen, was ist ein gelber Flüger und was ist ein roter Flüger. Wir sind so wie Fluglotsen und der Fluglotsen, das ist der, der im Flughafen Zürich entscheidet, welcher Flüger darf landen und welcher Flüger nicht darf landen, sondern muss weiterfliegen. Und die gelben Flüger, das wären so kleine Ärgernisse. Das ist so zum Beispiel, wenn du in der Migros bist und dein Kollege sieht dich fünf Gesteller weiter vorne und sich Zeit nicht nimmt, um überkommen, um dir Grüezi zu sagen. Das ärgert dich vielleicht. Und das wäre so ein gelber Flüger. Jetzt gibt es aber die roten Flüger. Und die roten Flüger, das sind, da geht es um einen Gesetzesbruch. Da ist, wenn wir das Gesetz vom Land brechen oder das Gesetz von Gott brechen. Da geht es um Veruntreuung, da geht es darum, dass du den Besitz von jemand anderem nimmst für dich selber, Diebstahl, da geht es um hindurchreden über andere, bewusst zu ruinieren vom Ruf von einem anderen Menschen, um Rufmord, da geht es um Treue in unseren Ehen, da geht es um Gewalt, also um psychische und physische Gewalt, da geht es wirklich um Gesetzesbruch. Und Martina hat uns eindrücklich gezeigt, dass wir bei den Ärgernissen, bei den Kränkungen, da wird uns ganz viel passieren. Da wird mein Ehemann oder meine Ehefrau wird mich häufig kränken, meine Kinder, meine Eltern, mein Chef, in den Teams, da in der Gemeinde oder in der Arbeit, da wird man einander kränken. Ich werde euch kränken manchmal und weil das so häufig stattfindet, müssen wir lernen, schnell mit dem umgehen. Und sie hat uns gezeigt, da muss man jetzt nicht primär vergeben, ob schon die Bibel das Wort auch braucht, aber es ist wie eine Art, ein mit Liebe zudecken. Und wenn ich so ein Ärgernis mit Liebe zudecke, dann kann das nicht landen auf dem Flugplatz. Dann ist das wie wenn das Ärgernis in meiner Seele, in meiner Gefühlswelt keinen Platz einnehmen darf. Ich sage dem Kollegen, der nicht übergekommen ist, zu mir grüezi, sage ich dem Mikro, weisst du was, das decke ich mit Liebe zu. Das ist gut. Und das mache ich ganz schnell. Und in dem Moment fliegt er weiter. Genau, dann ist der gelbe Flüger weg und nimmt keinen Raum ein in meinem Innenleben. Aber was ist denn mit den Roten? Die Roten, die müssen wir nicht mit Liebe zudecken, sondern, da sagt uns die Bibel sehr klar, die müssen wir vergeben. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Das ist die Regel. Da geht es nicht um mit Liebe zudecken, sondern ums Vergeben. Beispiel, letzte Woche hat es in den Nachrichten von einem Kanufahrer, der heisst Suzuki, aus Japan. Der ist am sich bewerben für Teilnahme an der Olympiaden im Jahr 2020. Und der hat einen Kollegen, der heisst Saiji. Und der Saiji, der ist besser als der Suzuki. Und dann hat er gedacht, weisst du, was mache ich? Ich tue ein bisschen Doping in seine Trinkflasche. Und dann hat der Saiji Doping getrunken, ist verwutscht worden und ist disqualifiziert worden vom Team. Und dann hat der Suzuki seinen Platz übernommen. Irgendwann ist das aufgeflogen, der ist gekommen. Jetzt, was würde er sagen? Ist das ein gelber Flüger oder ist das ein roter Flüger? Eindeutig rot. Also, da ist ein Gesetzesbruch vorhanden. Jetzt, es hilft dem Saiji, wenn er seinem Kollegen das auch noch mit Liebe zudeckt, aber was er vor allem machen muss, ist, er muss vergeben. Zweites Beispiel. Der Damilola Taylor, das ist ein Bub, der in London 10 Tage vor seinem 11. Geburtstag gestorben ist, aufgrund der Verletzungen, die an ihm angebracht worden sind, durch eine Gruppe von Teenagern, von Minderjährigen, von weissen Teenagern. Die haben ihn angegriffen, er ist gestorben. Seine Eltern sind gläubige Christen. Der Fall hat in England für grosse Wellen gesorgt, in der nationalen Presse, wegen dem rassistischen Element, der drin ist, aber auch, weil die so jung sind. Das ist richtig krass, oder? Und jetzt die Eltern, was müssen sie da machen? Müssen sie das einfach schnell mit Liebe zudecken oder müssen sie das vergeben? Ist das ein gelber Flüger oder ist das ein roter Flüger? Klarer Fall. Irgendwann müssen die Eltern am Punkt kommen und ich würde ihnen empfehlen, das nicht zu schnell zu machen, weil man muss verstehen, was Vergebung bedeutet, bevor man vergibt. Sonst wirkt es nicht. Man sollte nicht zu schnell vergeben. Ich hoffe, ich provoziere dich nicht zu fest, wenn ich das sage, aber ihr werdet im Verlauf dieser Gottesdienste verstehen, was wir meinen damit meinen. Also, die Eltern, wenn sie nicht wollen, verbittern ihren Gefühl, ihren Herz, müssen irgendwann am Punkt kommen, wo sie vergeben. Da langt schnell mit Liebe zudecken, so tun, wie wenn nichts passiert wäre, überhaupt nichts. Das wäre das Beispiel. Und wir wollen heute anschauen, was ist denn mit diesen roten Flügen, die landen in unserer Seele und Platz einnehmen. Wie können wir dafür sorgen, dass wir da auch gute Fluglotsen sind und die weiterschicken? Weil ich habe fast jeden Monat jemanden, der zu mir kommt und sagt, Paul, es ist so schwierig zu vergeben, meinem Ex-Mann, meiner Ex-Frau, meinen Eltern, meinem Vater vergeben, meiner Mutter vergeben, mit dem, was ich mir raten habe, meinem ehemaligen Chef, meinen Teamkollegen, einer Liebe, wo der Geliebte oder die Geliebte irgendwann gesagt hat, weißt du, ich habe etwas Besseres gefunden. Tschüss, ich gehe jetzt. Wie vergib ich denen? Und ich muss sagen, ich schaue genau da in den Raum hinein und ich weiss zum Teil ja von euch, was ihr erlebt habt. Und ich muss einfach sagen, die einen von euch haben Sachen erlebt, das sollte niemand erleben müssen. Das ist grosses Unrecht wirklich da. Und es ist manchmal so schwierig, fast unmöglich zu vergeben. Und wir wollen heute einen Grund, es gibt noch andere Gründe, aber wir wollen heute einen Grund anschauen, warum es uns so schwerfällt zu vergeben. Und der Grund ist der folgende. Wenn wir würden vergeben, spüren wir instinktiv, dann würden wir unser Recht aufgeben, unser Anrecht auf ein Schuldbekenntnis und auf Wiedergutmachung. Das steht uns nämlich zu. Wenn jemand uns Unrecht da hat, steht uns ein Schuldbekenntnis, haben wir das Recht auf ein Schuldbekenntnis und auf Wiedergutmachung. Und wenn wir würden vergeben, dann würden wir das Recht aus der Hand geben. Und damit wir diese Dynamik besser verstehen, wenn wir da alles jetzt einmal aus der Perspektive anschauen, von denen, die Unrecht da haben. Jetzt tun wir mal so, wie wenn wir alle auf der schuldigen Seite sind. Wir wechseln dann noch dahin. Aber jetzt tun wir mal alle so, wie wenn wir Unrecht da hätten gegenüber einer anderen Person. Und die Frage ist, wenn wir Unrecht da haben gegenüber einer anderen Person, was müssen wir denn eigentlich machen? Was gehört sich? Was sollten wir? Was ist rechtens? Was müssen wir eigentlich machen, wenn wir jemand anderem gegenüber Unrecht da haben? Die Bibel erklärt da, ich habe eine Stelle ausgewählt aus dem Alten Testament, aus der Gesetzgebung im Alten Testament. Und die einen von euch sagen, ja, aber die Gesetze gelten ja nicht mehr. Ja, ein Teil gilt nicht mehr. Viele von den Gesetzen im Alten Testament gelten gleich. Ich werde euch dann noch ein bisschen zeigen, wie das funktioniert da in diesem Beispiel. Also wir gehen schauen, was dort steht. Und dort steht, wenn jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, auf die eine oder andere Weise sündigt und dadurch dem Herrn untreu wird, lädt er Schuld auf sich. Also da ist ganz einfach, die Sünde, das wäre die eigentliche Tat. Schuldig werden wäre der rechtliche Zustand, in dem ihr versetzt werdet durch die Tat. Das ist nicht das Gleiche. Das ist der rechtliche Zustand. Und was da spannend ist, ist, in dem ganzen Kapitel geht es um Unrecht, wo Menschen anderen Menschen tun. Und da wird aber gesagt, dann tut man sich auch Gott gegenüber verschuldigen. Das heisst, dass wenn ich dir Unrecht tue, dann tue ich auch mich versündigen gegen deinen Schöpfer, gegen Gott, der, der dich geschaffen hat und für dich sorgt und für Gerechtigkeit sorgt in deinem Leben. Und darum, wenn wir dann zum Bekenntnis kommen, nachher sehen wir es dann, sollen wir nicht nur gegenüber einem Mensch um Vergebung bitten und unsere Schuld bekennen, sondern auch Gott gegenüber. Weil wer Unrecht tut gegenüber einem Geschöpf, tut auch Unrecht gegenüber dem Schöpfer. Das ist der Einstieg. Jetzt schauen wir weiter. Er soll die Sünde, die er begangen hat, bekennen und den gesamten Schaden, den er angerichtet hat, ersetzen. Er soll 20% dazu tun und alles demjenigen geben, an dem er sich schuldig gemacht hat. Jetzt ist spannend, also wenn ich dir 10'000 Franken stille, was soll ich denn machen? Dann tue ich auch 10'000 Franken zurückgeben und noch 20% obendrauf. Jetzt da, bei diesem Kapitel, geht es um Sachen, die wir an Unrecht tun, aus Versehen, nicht absichtlich. Es gibt andere Kapitel, wo es um absichtliches Unrecht handelt. Dort wird gesagt, dass man den doppelten Betrag zurückzahlen soll. Also den Schaden ersetzen, plus nochmal gleich viel obendrauf zahlen. Das wären dann 20'000. Das ist wesentlich teurer. Genau. Aber, seht ihr, um was es geht? Es geht um Schadenersatz, um Wiedergutmachung. Und jetzt geht es weiter. Wenn diese Person, die den Schadenersatz bekommen hat, jedoch tot ist, Glück gehabt, ist nicht mehr rum, muss ich nichts zahlen, oder? Und keine nahen Verwandten hat, denen der Schadenersatz geleistet werden kann, was mache ich denn? Ist es verjährt? Dann gehört er dem Herrn. Woher bringst du es? In die Kirche. Ja. Überleg das mal. Er, der Schadenersatz, soll dem Priester übergeben werden, zusätzlich zu dem Widder als Sühne. Der Widder, das wäre jetzt das Opfertier. Das ist das, was heute anders ist. Jesus Christus ist das vollkommene Opfer geworden. Opfern müssen wir nicht mehr. Der Rest gilt noch heute. Also, und dann heisst es, mit dem Opfer, mit dem der Priester Wiedergutmachung für wer schafft? Für den Schuldigen. Spannend. Also der Schuldige, wir sollen Wiedergutmachung schaffen für die betroffene Person. Und dann sorgt Gott dafür, dass für uns auch Wiedergutmachung stattfindet. Der Priester, Gemeinde, Gott. Spannend. Also wir haben da in aller Schlichtheit das, was wir eigentlich tun müssten, wenn wir schuldig werden, wenn wir Unrecht tun an jemandem. Ich habe das da ein bisschen aufgeführt, dann sollten wir einerseits bekennen. Das gehört dazu. Und da gehört ein Bekenntnis dazu, nicht nur gegenüber Gott allein, sondern auch gegenüber, wenn es richtig ist, der betroffenen Person. Es gibt Situationen, wo das dann nicht weise ist, aber in den meisten Fällen gilt auch ein Bekenntnis gegenüber der betroffenen Person, deren wir Unrecht da haben. Und was bedeutet bekennen? Bekennen bedeutet, hingehen und sagen, jawohl, ich habe Unrecht da an dir. Ich habe einen Fehler gemacht. Bekennen, was ich falsch gemacht habe. Und dann laufen die einen schon weg. Was du eigentlich noch sagen müsstest, es tut mir auch noch leid. Weil manchmal machen wir Unrecht und es tut uns nicht leid. Ist aber ganz wichtig, dass es uns auch noch leid tut. Und darum sage ich nicht nur, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich sage auch noch, es tut mir leid. Ich hätte es nicht machen sollen. Und dann machst du noch etwas Drittes, dann sagst du, und ich bitte dich um Vergebung. Da gehört alles zum Bekenntnis. Aber es sollte nicht dort aufhören, du solltest auch noch überlegen, gibt es da auch noch Wiedergutmachung, die ich müsste üben. Eben, die 10'000 Franken plus noch 20% obendrauf, plus noch 2'000 Franken. Da braucht es eine Wiedergutmachung. Und ich habe ein Beispiel, ich habe ein neues Bild mitgebracht vom Volk in Pfin. Pfin ist ein Dörfli da gerade in der Nähe und die haben da den Volk. Warum zeige ich euch den Volk von Pfin echt? Ja, dort habe ich geklaut als Bub. Ich habe nicht viel geklaut, aber ich habe auch nicht wenig geklaut. Und als ich 18 war dabei, wir haben so Süßigkeiten, feine Süßigkeiten gehabt dort. Dann, als ich 18 war dabei und mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, ich mein Leben in die Ordnung bringen und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Und dann bin ich mit zitternden Knien in der Folge. Mit einer 50er-Note im Sack. Und ich dachte, puh, neuer Chef, wow, Glück gehabt. Und es war gleich peinlich gewesen und es hat einen neuen Filialleiter gehabt. Und ich habe gesagt, ich habe als Bub habe ich da Süßigkeiten geklaut. Es war nicht recht gewesen, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, tun sie mir vergeben. Ich wäre auch froh und ich bin parat. Und dann habe ich 50er Note auf den Tisch gelegt und gesagt, ich hoffe, das langt. Irgendwie habe ich keine Ahnung mehr gehabt, wie viel das kostet. Und früher sind Süßigkeiten eh viel billiger gewesen. Also, ich war irgendwo bei 50 Stutz gewesen, oder? Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, es ist gut, dass Sie das machen. Und 50er Note können Sie behalten, aber ist alles in der Ordnung. Also das ist so ein einfaches Beispiel von Bekennen, nicht nur Gott gegenüber. Weil verstehen wir, wir haben in unserem christlichen Kreis Gnade so hoch gehalten, dass wir sagen, ah, bekennen, wenn du willst das Unrecht in die Ordnung bringen, dann bekenn es einfach gegenüber Gott. Dann ist alles in der Ordnung. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht das, was die Schrift uns zeigt. Manchmal schon, wenn du nur Gott gegenüber Unrecht da hast. Aber manchmal musst du auch hergehen und der Person das bekennen, was du gemacht hast. Und da haben wir wirklich Vergebung und Versöhnung und das Leben in die Ordnung bringen, zu einem Discounterpreis verhökert als Kirchen. Das ist einfach nicht richtig. Da geht es um mehr. Wenn du dein Leben in die Ordnung bringen willst. So wie beispielhaft jetzt ich bei mir mit dem Volk. Die einen von euch kennen vielleicht das 12-Schritte-Programm. Das 12-Schritte-Programm ist ein Programm für Alkoholiker, die aus der Alkoholabhängigkeit rauskommen. Die gehen so durch 12 Schritte. Und immer am Schluss, wo sie einen Schritt gemacht haben, können sie dann so ein Häkchen machen. Das haben wir jetzt gemacht. Und die Leute, die das 12-Schritte-Programm entwickelt haben, das ist auch adaptiert worden auf andere Süchte und auch auf das Leben als Christ übrigens. Es gibt das Endlich-Leben-Programm. Das ist ganz gut. Und der Schritt 8 und 9, die haben mich hinten rausgehauen, die beiden Schritte. Die das entwickelt haben, haben sehr gut gewusst, was das alles heisst. Ich lese noch einmal vor, wie das dort beschrieben ist. Schritt 8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten, im Suff oder nicht im Suff oder wie auch immer. Und wurden willig, ihn bei allen wieder gut zu machen. Das ist genau das. Das gehört dazu. Sonst kommt das Leben nicht in die Ordnung. Das ist das, wo wir den Leuten schuldig sind, wenn wir Unrecht tun. Das gehört sich, das ist rechtens. Das sollten wir, das müssen wir eigentlich. Und dann ist der 9. Schritt, der langt ja nicht, wenn man einfach eine Liste macht und dann nichts macht. Darum ist der Schritt 9 folgender. Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut. Wo immer es möglich war, es sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt. Da kommt ganz viel Weisheit durch. Weil es kann Situationen geben, wo eine Begegnung zwischen mir als der, der Unrecht da hat, und der Person, die betroffen ist von dem Unrecht, nicht weise wäre. Man muss manchmal den richtigen Zeitpunkt suchen, falls überhaupt einer gibt. Darum kommt da sehr viel Differenziertheit zum Ausdruck. Das finde ich auch ganz richtig. Aber der Punkt ist, es bleibt wahr, dass es Bekenntnis braucht, eigentlich um Wiedergutmachung. Und Wiedergutmachung kann nicht immer vollständig stattfinden. Also beim Damilola Taylor zum Beispiel, was sollen denn die Täter als Wiedergutmachung machen für das Kind, das gestorben ist? Die können ja den Eltern das Kind nicht zurückgeben. Was bedeutet denn Wiedergutmachung? Ja, da muss man sich Gedanken machen, da gibt es ganz vieles, was man dazu sagen kann. Ein Punkt ist der, dass wenn sie willig ihre Haftstrafe absitzen, dass das eine gewisse Genugtuung ist, auch für die Eltern. Oder es heisst auch, dass wenn ich eine Haftstrafe absitze, dann verzichte ich auf ein Stück Leben. Das ist wie ein Äquivalent von dem, was ich genommen habe von jemandem. Ich habe ja jemandem Leben genommen und ich gebe auch einen Teil von meinem Leben hin, indem ich eine Haftstrafe absitze. Und so weiter. Also da gibt es einiges, was man sagen kann. Es ist nicht immer einfach präzise zu verstehen, was Wiedergutmachung bedeutet. Eine Kollegin von mir, die nicht von da ist, hat mir mal ganz eindrücklich erzählt. Sie ist relativ früh, hat sie sich scheiden lassen in der Ehe, kurz nach der Geburt von ihrem ersten Kind, wo der Mann dann eine außereheliche Affäre angefangen hat. Und sie hat mir beschrieben, wie das tut. Und sie hat gesagt, mein Mann hat durch sein Unrecht uns die Familie genommen, die Liebe genommen. Und besonders eindrücklich ist mir geblieben, dass sie gesagt hat, und sie hat unserem Kind die Möglichkeit genommen, Geschwister zu haben. Und das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber das stimmt. Sie hat gesagt, ich bin in einem Alter, wo ich, wenn ich nochmal jemanden kennenlerne, wahrscheinlich nicht nochmal ein Kind haben. Und jetzt wird unser Kind keine Geschwister haben. Nur wegen dem Unrecht. Jetzt, es kann sein, dass man aus anderen Gründen nur ein Kind bekommt. Aus biologischen Gründen oder anderen, aber in dem Fall ist es wegen Unrecht. Da ist dem Kind etwas genommen worden, wo ihm nicht hätte genommen worden sein sollen. Was heisst jetzt in dem Fall Wiedergutmachung? Das ist gar nicht so einfach zum immer herausfinden. Aber es ist wichtig, dass man über das redet. Es kann sein, dass wenn du jemandem Gewalt angetan hast und die Person braucht Therapie, dass du Therapie zahlst. Und dass du Abstand haltest. Oder dass der Seelsorger oder der Therapeut zusammen mit der betroffenen Person irgendwann einmal wünscht, eine Sitzung zu haben, wo die betroffene Person ihre ganze Wut dir gegenüber zum Ausdruck bringt. Und du sagst, jawohl, ich mache das. Ich erträge das, ich höre auf das, ohne mich selber zu rechtfertigen. Das könnte auch ein Stück wieder Gutmachung sein. Wichtig ist, dass wenn wir Unrecht tun, dass wir die richtige Art von Bekenntnis suchen und die passende Art von Wiedergutmachung. Und es kann sein, dass du jetzt da innen sitzt und merkst, wir haben jetzt über Vergebung reden, aber eigentlich merke ich, dass ich noch ein paar Sachen in die Ordnung bringen muss in meinem Leben. Dann gang und mach's. Jesus sagt im Neuen Testament, wenn du zu Gott kommst in den Tempel und du willst Gott anbeten und du merkst, da ist noch etwas rum, dann gang und bring es in die Ordnung. Vielleicht stehst du jetzt gerade auf und gehst raus, aber willst du nicht blamieren, wir wollen den anderen nicht bloßstellen. Aber es kann sein, dass du nach dem Gottesdienst nochmal das Thema angehen musst. Jetzt wechseln wir wieder. Jetzt sind wir die Schuldigen gewesen, gell? Und jetzt verstehen wir, was eigentlich die Person, die uns Unrecht tut, uns schuldet. Und jetzt sagen wir, jetzt sind wir die, denen Unrecht geschehen ist. Und ich glaube, jetzt spüren wir auch viel besser, was die andere Person, die uns Unrecht da hat, uns eigentlich schuldet. Was schuldet sie uns? Sie schuldet uns und wir haben ein Anrecht darauf und innerlich gefühlsmässig fordern wir da auch, nämlich ein umfassendes Bekenntnis. Die Person soll zu dir kommen, deine Eltern, dein Ex-Mann, deine Ex-Frau, deine Kinder, dein Chef, der Firmeninhaber, wo du das Haus hast bauen lassen und nachher dann ist er bankrott gegangen, ein paar Wochen später, dein Geld aber hat aber trotzdem genommen. Dann müsste man zu dir kommen und sagen, weißt du was, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Vergiss mir bitte. Jemand hat mir, ein mittelalterlicher Mann, hat letzten Herbst mir gesagt, Paul, Vor 20 Jahren habe ich mich scheiden lassen von meiner Frau wegen ihrer Untreue. Ich kann ihr heute noch nicht vergeben, aber weißt du was, Paul, wenn sie nur zu mir kommen und würde sagen, ich hätte das nicht machen sollen. Und würde sagen, es tut mir leid. Da würde sich so gut anfühlen, hat mir der Mann gesagt. Das ist ganz einfach da. Und wenn du jetzt durchgehst durch deine Beziehungen und bei diesen Personen bist, denen du es fast nicht schaffst zu vergeben, stell dir nur mal vor, die Person käme zu dir und würde sagen, weißt du, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Es tut mir einfach leid. Würdest du mir bitte vergeben? Wie würde sich das anfühlen? Das heisst noch nicht, dass du vergeben kannst, aber es würde sich so gut anfühlen. Warum? Weil du ein Anrecht hast auf das. Das Unrecht, das der andere tut, gibt dir ein neues Recht, ein Recht auf Bekenntnis und auf Wiedergutmachung. Und die Person müsste auch noch kommen und sagen, gibt es etwas, was ich machen kann, um das wieder in die Ordnung zu bringen? Im Rahmen von dem, was ich geben kann, will ich das? Was könnte ich machen? Ich habe mir da überlegt, hast du einen besseren Gedanken? Wie würde sich das anfühlen, wenn die Person kommen und versuchen, Schadenrückerstattung zu üben und Genugtuung? Wie würde sich das anfühlen? Einer der Gründe, warum es uns so schwerfällt, zu vergeben, ist, weil die Schuldigen, und das haben wir alle auch schon gemacht, die Schuldigen, die versuchen zu mogeln. Die wollen immer eine Abkürzung. Sie kommen vielleicht und bekennen, ich habe einen Fehler gemacht, aber sie sagen nicht, es tut mir leid. Sie kommen vielleicht und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber sie sagen nicht, und würdest du mir vergeben? Oder sie geben da etwas, ohne ein Bekenntnis. Die wollen sich einfach freikaufen. Mit Geld oder irgendetwas. Die wollen sich rausmogeln. Und weil wir alle zusammen immer probieren, am besten wegzukommen als Schuldige, ist es so schwierig für die, die vergeben müssen. Weil wenn wir Vergebung aussprechen sollten, dann haben wir Anrecht auf das Ganze und auf eine Vollständigkeit in diesem Bereich. Und wir vergeben darum so ungern, wie wenn wir vergeben würden, dann könnte es sein, dass wir nie ein Bekenntnis bekommen und nie wieder Gutmachung. Dann geben wir unseren Anspruch auf, dass die so schuldige Person zu uns kommt und sagt, es tut mir leid, was kann ich machen? Und weil das so ist und weil es uns so schwerfällt und wir ein Anrecht haben darauf, dann beschliessen wir die andere Person ein in einem Raum. Da innen. Und wir machen die Türen zu und wir tun über dem Raum eine Tafel. Und auf dieser Tafel steht, ich habe Anrecht auf etwas von dir. Du schuldest mir noch etwas. Diese zwei Sachen in vollem Umfang. Und solange du es nicht gibst, halte ich wach vor dieser Tür. Ich hebe die Tür zu. Die Tür hat keinen Schlüssel. Man kann es nicht abschliessen. Und darum halte ich wach da. Und ich bleibe da, bis du mir gibst, was du mir schuldest. Ich habe ein eindrückliches Gespräch mit einem 70-jährigen Mann vor einigen Jahren schon. Ich habe das Beispiel auch schon gebracht, aber es ist mir tief eingefahren. Auch wieder nicht jemand von da. Der hat mir erzählt von seinem Lehrmeister. Und er hat gesagt, weißt du, der Lehrmeister hat mir nie, aber auch gar nie etwas Positives gesagt über das, was ich konnte. Der hat mich zur Schnecke gemacht, der hat mich zusammengeschissen, der Lehrmeister hat mich gehasst. So hat es getönt. Bei dem 70-jährigen Mann. Er hat seinen Lehrmeister hier eingeschlossen. Und ist das Leben lang an dieser Tür gestanden. Und hat sie zugehebt. Und hat gesagt, Lehrmeister, du schuldest mir noch etwas. Du schuldest mir ein Bekenntnis, dass du einen Fehler gemacht hast. Du schuldest mir wieder Gutmachung, dass ich besser war, als du so da hast. Und die Frage für dich ist und für mich, hast du auch jemanden hier eingeschlossen? Da innen. Und haltest wach vor dieser Tür. Und du bist da. Und du gehst nicht weg. Weil du hast noch Anrecht auf etwas. Du vergisst nicht. Weil du willst noch etwas von dieser Person. Hat es jemanden, den du eingeschlossen hast? Und ohne dass es du merkst, genau wie bei dem 70-jährigen Mann, ist eine tiefe Verbitterung, die anfängt, Fuss zu fassen. Und je verbitterter du bist und je mehr du die Person dahin schlägst und verwünschst und verfluchst und dich innerlich rächst an dieser Person, desto mehr verletzt du wer? Dich selber. Weil der Lehrmeister Hat das dem wehgetan, was der 70-jährige Mann gemacht hat? Nein, der ist schon lange nicht mehr auf der Welt. Aber wem hat er wehgetan? Sich selber. Da ist ein roter Flüger gelandet und hat Unfug getrieben in der Seelenwelt von dem Mann. Und das ist bei dir vielleicht auch so. Die Verbitterung hat richtig angefangen, Fuß zu fassen. Und das Zweite, was passiert ist, es bindet dich an die Person. Du kannst ja da nicht weg, es hat keinen Schlüssel. Wenn du wirst vergeben und wirst loslassen, uff, er springt raus. Nein, er muss da innen bleiben. Ich habe ja noch etwas zu gut und er ist schuldig, oder sie. Und darum bind dich das an die Türe. Und wenn du nicht vergisst, bind dich das auf eine negative Art an die Person, von der du eigentlich frei sein willst. Auf eine perfide Art. Und darum vergeben wir so ungern. Weil uns steht noch etwas zu. Und ich glaube, jetzt sind wir in der Lage, zu verstehen, was Vergebung ist. Was heisst jetzt vergeben? Und ich habe euch eine wunderbare Definition. Und die kommt aus Römer 12, Vers 19. Liebe Freunde, rächt euch und vergebt mir die starken Wörter, die da in der Bibel stehen. Sie passen. Weil Gefühle sind genau die. Wir werden am 4. Gottesdienst, werden wir da noch einiges mehr sehen. Liebe Freunde, heißt es in der Bibel, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Das ist ein super Wort, vergelten. Spricht der Herr. Was heisst vergeben? Vergeben heisst, du bist da bei dieser Tür und du hast Anrecht auf das und du gehst nicht weg. Und vergeben heisst, du lässt die Türklinke los. Du lässt das Anrecht los, das du hast von dieser Person. Das Anrecht auf Bekenntnis und Wiedergutmachung. Du hörst auf, innerlich fordern, dass die Person sich bei dir schuldig bekennt und Wiedergutmachung übt. Du lässt den Henkel los. Und was ist jetzt deine Angst? Dass der die Türen aufmacht und dann zupft, oder? Dass er wegkommt. Aber du lässt eben nicht nur los, sondern was machst du? Du übergibst die Türhenkel in die Hand von wem? In die Hand von Gott. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Mir überlöhnt die Türe und der Henkel Gott. Und als ich am Vorbereiten war, wollte ich so einen üblichen Winterhändchen von meinen Kindern hier ankleben, um die Hand Gottes zu symbolisieren. Und als ich sie so hin tat, dachte ich, das passt nicht. Wie sehen die Hände Gottes aus? Die sehen so aus. Das sind die durchbohrten Hände von Jesus am Kreuz, der gestorben ist für die Sünde und das Unrecht der ganzen Welt. Und ich tue jetzt einmal diese Hand hier an. Die durchbohrte Hand Jesu. Oder ich habe ein anderes Bild gefunden. Da nochmal. Jesu Hände sind durchbohrt worden und er lässt die Sünder ein, dass sie zu ihm kommen und Buße tun. Es ist die Hand, die jetzt hier an der Tür ist. Und vergeben heisst, ich lasse die Türe los und ich übergebe die Türe und den Henkel in die Hand von Jesus. Das ist gefährlich. Es kann sein, dass er gnädig ist mit dem Typ dort drin. Und ihn rauslässt, wenn er bekennt und wieder Gutmachung übt. Jesus lässt ihn vielleicht raus, du vielleicht nicht mehr, weil du so verletzt bist, dass du ihn nicht einmal mehr rauslässt, wenn er alles richtig macht. Aber Jesus lässt ihn vielleicht raus. Und die Bibel redet ganz deutlich davon, dass es ein Endgericht gibt. Und das Wort Gericht ist tendenziell negativ behaftet in unseren Gedanken. Gericht ist etwas sehr Positives. Weil im Gericht tut Gott wieder alles richtig machen. Alles wieder vollständig machen. Alles auffüllen, was genommen worden ist, gibt er zurück. Es kommt alles wieder in die Ordnung. Und Gott wird eines Tages mit dem, wenn der da nicht da gemacht hat, was er sollte, wird die Hand Gottes mit ihm nochmal ein Gespräch haben und sagen, was hast du dort gemacht? Und vergeben heisst, ein anderer Mensch in die Verantwortung von Jesus Christus anvertrauen. Also vergeben heisst, mein Recht loslassen auf ein Schuldbekenntnis und auf Wiedergutmachung. und die Person überlassen in die Hände Gottes. Vergeben heisst nicht, den anderen von der Leine lassen. Nein, er ist immer noch an der Leine. Er ist bei Jesus und er sorgt für Gerechtigkeit. Die Bibel redet davon, dass wenn mir jetzt etwas fehlt, dass Gott eines Tages in der Ewigkeit da wird zurückerstatten. Ich bringe euch ein Beispiel. Wenn du in diesem Leben nicht Recht überkommst, nicht Bekenntnis und Wiedergutmachung, ich glaube, in der Ewigkeit wird Gott auf geheimnisvolle Art ein Stück von dem dir wieder zurückgeben. Dann gibt es dir Gott und nicht die Person, die es dir genommen hat. Jesaja 53,11, weil seine Seele, und da ist jetzt die Seele von Jesus gemeint, sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener, das ist jetzt der Schlüsselsatz, Gerechtigkeit für viele erwirken. In der Ewigkeit wird es eine Wiedergutmachung geben für Sachen, die dir genommen worden sind, unrechtfertigterweise. In der Zwischenzeit kannst du vergeben und die Person, die du eingeschlossen hast, in die Hände von Jesus anvertrauen. Wir verstehen jetzt auch, was Vergehen nicht ist. Vergehen heisst nicht, so tun, wie wenn nichts passiert wäre. Familie von Damilo Taylor, die Eltern. Vergehen heisst nicht so tun, wie wenn es nicht so schlimm war, was da passiert ist. Nein, es ist wirklich das Unrecht. Vergehen heisst nicht verniedlichen. Vergehen heisst auch nicht vergessen. Wenn Vergessen ohne Vergebung kommt, dann verdrängst du es einfach und es kommt im dümmsten Moment auf die blödste Art wieder führen. Vergessen kann kommen nach dem Vergehen, aber vergehen musst irgendwann. Und so verstehen wir hoffentlich ein bisschen mehr, was Vergehen heisst. Und meine Frage an dich ist, wer hast du, und jetzt nehme ich wieder die Hand weg, wer hast du da innen eingeschlossen? Gegenüber wem hast du die Gefühle der Bitterkeit? Wer schlägst du innerlich immer noch? Vielleicht nach 2 Monaten, vielleicht nach 2 Jahren, vielleicht nach 50 Jahren. Wer schlägst du? Und zu wem gehen deine Gedanken immer wieder, wenn sie frei laufen lässt? Weil du bist ja gebunden an diese Person. Da gibt es eine negative Bindung. Frei werden kannst du nur, wenn du lernst, dein Recht loszulassen. Auf Bekenntnis und Wiedergutmachung. Und ich bin in grosser Versuchung in der Vorbereitung zu sagen, so, und jetzt, heute, jetzt kommst du die Gelegenheit über, den Henkel loszulassen und zu vergeben. Ich widerstand dieser Versuchung. Es gibt ein paar Sachen, die wir über Vergebung verstehen müssen, bevor wir es wirklich tun. Und ich glaube, wir haben in diesem Bereich auch zu wenig umfassend gelehrt in den letzten Jahren. Und wir warten noch 2 Sündungen. Nächsten Sonntag wird der Uwe predigen, komm nochmal zurück. Wir werden von seiner Predigt her weitere Sachen verstehen. Und in 2 Wochen werden wir nochmal etwas Wichtiges hören müssen. Und dann in dem Gottesdienst in 2 Wochen wirst du Gelegenheit haben, auch so ein Tuch an den Baum zu hängen. Dann kannst du kommen und dann so ein Tuch nehmen und du kannst sagen, und jetzt vergib ich wirklich. Jetzt lasse ich die Türen los. Und es kann sein, dass du nicht ein Tuch willst nehmen von uns, sondern dass du ein Tuch von daheim mitnimmst. Du sagst, das Kleidungsstück oder irgendetwas, da nehme ich und da hänge ich dann an. Dann tun wir den Bockleiter an, dass wir wirklich den Baum können schmücken können. Als Gelegenheit, dass du sagst, jawohl, ich vergib. Und ich lasse los. Und so möchten wir jetzt einfach zu Gott beten und ihm bitten, dass er uns hilft, an diesen Punkt zu kommen. Und Bernd, bitte ich führe zu kommen, wir singen dann noch ein Lied. Vater im Himmel, danke, dass du mit uns schon unwahrscheinlich gnädig bist. Und Vater im Himmel, danke, dass du sagst, wir sollen anderen vergeben, weil du uns vergeben hast. Und das ist wahr, aber es fällt uns so schwer, weil die Leute uns noch etwas schulden, wo wir haben wollen und wo wir es nötig haben zu haben, auch damit wir heil werden. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu checken, was nötig ist, damit wir können unseren Ex-Männern, unseren Ex-Frauen, unseren Vätern, Müttern, Kindern, Chefen, Kollegen, Geliebten, diesen Menschen vergeben, die uns echtes Unrecht da haben. Nicht nur gelbe Flüger, sondern rote Flüger. Uns angerührt haben. Vater im Himmel, hilf du uns, das zu begreifen, was nötig ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit grosser Freude unser Recht loszulassen. Und dass so, wieder neue Freude und Erfüllung in unsere Herzen kann kommen und Bindung zu diesen Personen, wo wir eine negative Bindung haben zu ihnen, können loslassen und neue Freude in unser Herz kann erfüllen. Und dass etwas von dem auch ausstrahlen darf, weil das ist ja deine Art, dass etwas von deiner Herrlichkeit und Güte darf auch erfahren sein in unserem Umfeld, weil wir gelernt haben, vergeben, weil wir gelernt haben, gute Fluglotsen zu werden. Danke vielmals, dass du mit uns kommst. In den nächsten Stunden, dort, wo wir vielleicht auch etwas in die Ahnung bringen müssen, nicht weil wir vergeben müssen, sondern weil wir die sind, die Unrecht da haben. Herr, wir bitten dich aber auch, dass du uns ein weiches Herz gibst, das gefüllt ist von deinem Geist in den nächsten Tagen und Wochen, sodass wir wirklich können, zu einem positiven Abschluss kommen von Sachen, die unser Leben immer noch massiv bestimmen, wenn wir ehrlich sind. Danke vielmals. Amen.